HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, ich grüße Sie. Anfang dieser Woche, genau am Montag, war Ursula von der Leyen genau 100 Tage im Amt als neue EU-Kommissionspräsidentin. Über große Versprechen und das Ankommen in der Realität hören Sie jetzt eine erste Bilanz von Astrid Korall und Holger Beckmann.
Die Liebe wird vielleicht nicht größer als am ersten Tag, aber sie wird tiefer.
Da spricht die mit allen Wassern gewaschene Politikerin, die Ehefrau, die siebenfache Mutter. Und wenn man Ursula von der Leyen zuhört, dann lernt man, es funktioniert in der Politik und natürlich auch und gerade in der Europäischen Union nicht anders als in einer langen Ehe. Die Partner stehen zueinander, egal was kommt.
Weil wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können. In guten wie in schweren Zeiten.
Jean-Claude Juncker hatte da einen ganz anderen Stil. Viele sagen, einen leichteren.
Aus der Ferne betrachtet ist Europa schöner als von innen her.
Bei ihm war immer ein mehr oder weniger großer Hauch von Ironie dabei. Sich selbst gegenüber oder anderen. Etwa wenn sie zu viele Fragen nach hätte, wäre, würde oder wenn stellten.
Wenn der Esel eine Katze wäre, würde er jeden Tag in der Baumkrone sitzen.
Seine Sprachbilder saßen.
Der europäische Haushalt kostet einen europäischen Steuerzahler pro Tag eine Tasse Kaffee. Ich bin wirklich der Meinung, Europa ist mehr wert als eine Tasse Kaffee pro Tag.
Wenn Ursula von der Leyen über den Haushalt für Europa spricht, dann klingt das so.
At the very end, for me it is important to defend a modern budget, the new priorities.
Ihre Sprachbilder wirken manchmal sehr gewollt.
Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment.
Ihr Auftritt manchmal ein Hauch zu pathetisch.
Es ist das Kostbarste, was wir haben. Es lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe.
Mit Jean-Claude Juncker, da sind sich die meisten der vielen hundert Journalistinnen und Journalisten einig, war es lustiger.
It's not so much fun, I would say.
Meint die irische Journalistin Catherine Fiore vom Magazin EU-Reporter, um dann aber gleich zu erklären.
I haven't seen a huge difference since she started, but obviously one wishes her well.
Einen so großen Unterschied habe sie bisher eigentlich nicht bemerkt. Und in jedem Fall wünsche man Ursula von der Leyen alles Gute. Der griechische Korrespondent Athanasios Athanasiou sagt, von der Leyen sei bisher auf jeden Fall eine deutlich weniger schillernde Persönlichkeit als Juncker gewesen. Weiteres bleibe abzuwarten.
For the time being, I would say that she has a, let's say, a less flamboyant personality than Jean-Claude Juncker, but that's to be seen.
Für den Italiener Lorenzo Consoli ist von der Leyen sehr empathisch. Jetzt am Anfang seien es quasi noch ihre Flitterwochen mit Europa. Diesen Schwung dürfe sie nicht verlieren.
Sie hat einen grundlegend anderen Stil als ihr Vorgänger, aber auch eine grundlegend andere Arbeitsweise. Nämlich eine durch und durch disziplinierte. In Brüssel erzählt man sich, dass von der Leyen, wenn sie es ausnahmsweise einmal richtig krachen lasse, auch schon mal Wasser mit Sprudel trinke. Und kurz nach ihrer Amtsübernahme kündigt sie an, im Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der Kommission, nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen zu wollen.
Rückblick, Juli 2019. Nach der Europawahl sitzen die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel zusammen. Sie müssen ein Personaltableau erstellen, klären, welche Spitzenämter in den EU-Institutionen von wem besetzt werden. Sie tun sich schwer, sind sich uneinig. Einige Namen machen die Runde, auch für das Amt des Kommissionspräsidenten. Der von Ursula von der Leyen ist lange nicht dabei. 2 Tage und 2 Nächte brauchen die Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Erst dann präsentieren sie das für alle überraschende Ergebnis.
Das bedeutet, dass für das Amt des Kommissionspräsidenten und man kann sagen zum ersten Mal der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nominiert wurde.
Ursula von der Leyen, zu der Zeit noch Verteidigungsministerin, ist während des Gipfels in Brandenburg auf einer Klausur, wie sie Monate später im Interview mit dem ARD-Europastudio Brüssel erzählt. Mehrere Staats- und Regierungschefs hätten sie dort angerufen.
Einige wenige kannten mich nicht und wollten in der Tat so ein bisschen einfach mit mir darüber sprechen, wie ich so ticke. Und zwischendrin gab es dann in der Tat auch einen Anruf, der dann etwas mehr präzisierte, worum es eigentlich geht.
ob sie sich vorstellen könne, Kommissionspräsidentin zu werden.
Diese Frage, die ist für mich sowieso, also ich bin sprachlos, wie ich jetzt auch noch bin, gewesen, als das dann kam. Und das, dann hüpft erstmal das Herz einen Meter höher.
Zu früh aber will sie sich auch nicht freuen, erzählt sie.
Als das dann wirklich, ich glaube, es war dann der Dienstag, soweit war, ist bei mir ein ganz, ganz tiefes Gefühl, dieses, komme wieder nach Hause, das ist wieder Heimat, dieses Europa, wo ich immer hin wollte, unsägliche Freude und gleichzeitig auch natürlich dieses, oh, was für eine Aufgabe.
Brüssel und Ursula von der Leyen, das ist eine ganz besondere Geschichte, in der ihr Vater eine wichtige Rolle spielt. Ernst Albrecht arbeitete in der EU-Kommission und wurde später Ministerpräsident in Niedersachsen. Im Sommer 2019 schließt sich ein Kreis, erzählt der Europaabgeordnete David McAllister, ebenfalls Niedersachse und langjähriger politischer Weggefährte.
Das ist die kleine Ursula, die auf den Straßen von Brüssel aufgewachsen ist, die hier zur Schule gegangen ist, weil ihr Vater Kommissionsbeamter war, 50 Jahre später als Kommissionspräsidentin zurückkehrt. Das ist eine unvorstellbare Geschichte und das hätte ihren Vater, glaube ich, auch zu Recht, genauso wie ihre Mutter, sehr, sehr stolz gemacht.
Die Rückkehr nach Brüssel hat Ursula von der Leyen vor allem auch dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu verdanken. Zumindest wird ihm zugeschrieben, diesen Personalvorschlag gemacht zu haben. Auch Angela Merkel unterstützt ihn. Bei der Abstimmung unter den Staats- und Regierungschefs aber enthält sie sich als Einzige. Das sieht CDU-Mitglied David McAllister heute noch kritisch.
Auch das war übrigens kein Glanzstück deutscher Innenpolitik, in diesem Fall zu verantworten durch Sozialdemokraten.
Denn Merkel enthält sich, weil der Koalitionspartner SPD in Berlin von der Leyen nicht unterstützt. Die Sozialdemokraten stört vor allem, dass sie im Europawahlkampf keine Spitzenkandidatin war. Für viele im Europaparlament ist das aber eine Bedingung, um Kommissionspräsident werden zu können.
Vor allem in den ersten Wochen und Monaten muss von der Leyen die Bürde tragen, keine Spitzenkandidatin gewesen zu sein. Und dementsprechend auch kein fertiges Programm zu haben, sagt Politikexperte Yannis Emanuelidis von der Denkfabrik European Policy Center. Sie sei in Brüssel ins sprichwörtlich kalte Wasser geworfen worden und habe sich erstmal zurechtfinden müssen.
Da musste sie sich auch erstmal bewähren. Das war nicht ihre Schuld, sondern das war die Schuld derer, die diese Entscheidung am Ende getroffen haben.
Einfacher macht die Sache auch nicht, dass es von der Leyen mit einem zersplitterten EU-Parlament zu tun hat, auf dessen Zustimmung sie ebenfalls angewiesen ist. Während ihr Vorgänger Jean-Claude Juncker noch auf eine informelle große Koalition aus Christ- und Sozialdemokraten setzen konnte, gibt es die seit der Europawahl nicht mehr, sind die Mehrheitsverhältnisse andere.
Sie musste diese Koalition schmieden. Das war nicht einfach. Das bedeutete auch, dass sie Kompromisse eingehen musste, dass sie auf die Forderungen unterschiedlicher politischer Kräfte eingehen musste und dann versuchen musste, daraus ein Paket zu schnüren. Und ich glaube, das war eine große Herausforderung und das fiel ihr auch schwer.
In ihrer Bewerbungsrede im Parlament versucht sie dann auch, es allen irgendwie recht machen zu wollen. Sie skizziert ihre Schwerpunkte: Klimaschutz, Wirtschafts- und Migrationspolitik, die Rolle der EU in der Welt, der Rechtsstaat, die Digitalisierung.
Am Ende bekommt sie eine Mehrheit. Parlamentspräsident David Sassoli verkündet das knappe Ergebnis.
Voti favorevoli 383.
Gerade mal 9 Stimmen mehr als erforderlich bekommt sie von den Abgeordneten. Und auch wenn sie sich auf sie zubewegt hat, es fehlen die Stimmen der deutschen sozialdemokratischen Parlamentarier um Katharina Barley.
Den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die gegen Ursula von der Leyen gestimmt haben, ging es ja nicht um die Person, sondern ging es darum, dass das Spitzenkandidatenprinzip ausgehebelt wurde. Da waren wir nicht alleine mit, die Grünen waren da mit an Bord und auch viele andere, die das einfach nicht richtig fanden.
Dafür bekommt sie Zustimmung aus einer anderen Ecke des politischen Spektrums.
Sie kam, und das muss man leider sagen, ins Amt nur deshalb, weil auch gewisse Kräfte, auch kritische Kräfte, europakritische, EU-kritische Kräfte, populistische Kräfte aus einigen Mitgliedstaaten sie unterstützt haben, mit einer sehr kleinen Mehrheit. Das ist auch eine gewisse Bürde.
Zu diesen EU-kritischen Kräften zählt die polnische PiS-Partei. Für sie sitzt auch der ehemalige Außenminister Witold Waciechowski seit Juli im Europaparlament.
Wir haben sie in Polen akzeptiert, weil sie eine Politikerin ist, die aus unserem Teil Europas kommt. Wir hoffen immer noch, dass sie für unsere Probleme in unserem Teil Europas sensibel ist.
Der Start verläuft für Ursula von der Leyen sehr holprig. Auch die Zusammenstellung ihrer Kommission gelingt nicht reibungslos. Drei von ihr ausgewählte Kandidatinnen und Kandidaten aus Frankreich, Ungarn und Rumänien überstehen die Anhörungen im Parlament nicht. Sie muss Ersatz suchen. Es ist der Moment, wo die Abgeordneten ihre Stärke demonstrieren. Wohl auch, weil der Ärger über von der Leyens Nominierung immer noch nicht ganz verflogen ist. Auch wie einzelne Ressorts zugeschnitten sind, sorgt für Diskussionen.
Erst Ende November bestätigt das Parlament mit großer Mehrheit die Kommission als Ganzes. Die kann daher erst einen Monat später als geplant beginnen. Am 1. Dezember nimmt sie ihre Arbeit offiziell auf. Ein im Juli gegebenes Versprechen kann Ursula von der Leyen da schon nicht mehr einhalten.
I will ensure full gender equality in my College of Commissioners.
Es gibt kein gleiches Verhältnis der Geschlechter in der Kommission. Dort sind schließlich 11 Frauen und 15 Männer vertreten. Während mancher enttäuscht ist, ist das für Claudia Gammond kein Problem. Die 31-Jährige kommt von den österreichischen Liberalen.
Wenn es nicht 100% 50-50 ist, heißt es nicht, dass es gescheitert ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube nicht nur, dass die Ambition da ist. Also ich würde sagen, so wie die Kommission jetzt gestaltet ist und auch wie sie daran rangeht, ist das Projekt absolut gelungen. Ich bin da ab und zu sehr verwundert darüber, wie skeptisch gerade Deutschland selber auf seine Kommissionspräsidentin schaut.
Gut drei Monate nach dem Start der neuen Kommission scheinen viele Ursula von der Leyen zu akzeptieren. Auch die, die anfangs so skeptisch waren. Sie präsentiert sich als engagierte Europäerin, das nehmen ihr viele ab. Sie bekommt Lob, dass ihr auch Englisch und Französisch mühelos über die Lippen kommen. Ursula von der Leyen ist durchaus in ihrem Element, glaubt Katharina Bali.
Es gibt überhaupt keine Ressentiments, die zurückgeblieben sind. Also weder in der deutschen Sozialdemokratie noch in der S&D-Fraktion und ich glaube nicht mal im Parlament an sich.
Sie und von der Leyen saßen einst in Berlin gemeinsam auf der Regierungsbank. Die eine als Justiz, die andere als Verteidigungsministerin. Welchen Unterschied also gibt es jetzt, da sie mehr oder weniger zusammen auf die europäische Ebene gewechselt sind? Als Verteidigungsministerin habe es von der Leyen meistens mit ernsten Themen zu tun gehabt.
Und da ist es selten angebracht, so ein sehr positives, freudiges Wesen zum Ausdruck zu bringen. Und das ist jetzt eben genau umgekehrt. Für Europa braucht es eben so das optimistische, zupackende. Und das ist schon, finde ich, ein gewisser Rollenwechsel. Aber das sind, glaube ich, beides Teile ihrer Persönlichkeit.
Auch bei den Grünen hat sich die Stimmung im Laufe der Zeit offenbar gedreht. Im Vergleich mit Jean-Claude Juncker fällt dem belgischen Fraktionschef Philippe Lamberts auf,
Es besteht Ähnlichkeit in dem Sinne, dass sich Juncker im Umgang mit einem wie ein alter Freund verhält. Daher scheint es, dass man leicht mit ihm auskommen kann. Und das ist bei von der Leyen auch so. Aber mit ihr scheint es ehrlicher zu sein.
Wenn Ursula von der Leyen in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit eins gelungen ist, dann sind es die ganz großen Ankündigungen zu den ganz großen Themen mit ganz großen Versprechen.
I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050.
Die Klimaneutralität des europäischen Kontinents bis spätestens 2050. Ein Versprechen in zeitlich weiter Ferne zwar, aber nah mit Blick auf das, was dafür zu tun sein wird in der EU. Es ist der Green Deal, das wahrscheinlich dickste Brett, das sie sich mit ihrer Kommission vorgesetzt hat. Der Umbau der gesamten europäischen Gesellschaft, der gesamten europäischen Wirtschaft hin zu vollständig CO2-neutraler Energiegewinnung.
Und das ist ja nicht das Einzige, was Ursula von der Leyen sich vorgenommen hat für Europa. Sie möchte die EU international endlich zu einem politischen Akteur machen, der ernst genommen wird. In Washington und Moskau genauso wie in Peking.
This is the geopolitical commission that I have in mind and that Europe urgently needs.
Ihre Kommission werde nicht zurückscheuen, eine Sprache der Macht zu verwenden. Sie wolle eine geopolitische Kommission, das sei es, was Europa brauche. Und noch etwas braucht Europa aus von der Leyens Sicht: Souveränität in der digitalen Gesellschaft.
Mit jedem Klick, den wir hier in Europa tun, füttern wir Algorithmen, meistens welche eher transatlantisch, die wiederum unser Verhalten beeinflussen. Das ist kein guter Zustand.
Die Europäer müssen also ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen, in den entscheidenden Zukunftsfragen sich unabhängig machen von den Supermächten, ihnen selbstbewusst gegenübertreten. Von der Leyen will in dem Zusammenhang auch eine engere gemeinsame Verteidigungspolitik, allerdings ohne die NATO in Frage zu stellen. Und natürlich möchte sie auch das seit Jahren ungelöste Thema Migration angehen, das Europa im Moment angesichts der Situation in der Türkei wieder massiv zu spüren bekommt.
Bisher sind das alles mehr oder weniger nur starke Ankündigungen. Aber zumindest beim Green Deal gibt es mit dem Klimagesetz einen ersten vorsichtigen Schritt zur Umsetzung. Der Klimaschutz, der Weg zur CO2-Neutralität, das gilt schon jetzt als das Prestigeprojekt von der Leyen und ihrer Kommission, freilich auch als das mit der größten Fallhöhe.
So hat es lange Widerstand von der deutschen Autoindustrie gegen schärfere CO2-Grenzwerte beim Abgas gegeben.
In Frankreich wehrt sich die Landwirtschaftslobby gegen eine deutliche Kürzung der Agrarsubventionen und, in dem Zusammenhang, gegen zu hohe Umweltschutzauflagen an die Bauern.
Polen hat sich tatsächlich von den 27 EU-Mitgliedern als einziges Land geweigert, die Klimaneutralität im Jahr 2050 mitzutragen. Dieses Ziel, ließ die regierende PiS-Partei dort mitteilen, könne man frühestens 2070 erreichen. Der polnische Europaabgeordnete Witold Waczekowski ist jener Politiker, der über Polen hinaus Bekanntheit erlangte, als er polnischen Medien vorwarf, sie würden sich eine Welt aus Radfahrern und Vegetariern wünschen, die nur noch auf erneuerbare Energien setze und gegen jede Form der Religion angehe.
Was er über Ursula von der Leyen und ihren Green Deal sagt, klingt dagegen beinahe milde, geht aber trotzdem in eine sehr ähnliche Richtung.
Unsere Hauptenergiequelle in Polen ist immer noch Kohle. Wir stellen den Green Deal nicht grundsätzlich in Frage, aber wir brauchen mehr Zeit und wir brauchen einen Ausgleich, um diesen Wandel hin zur grünen Energie zu schaffen. Deshalb sind wir gespannt auf die Details, die ja in einigen Monaten vorgelegt werden sollen.
Polen möchte mehr Geld aus EU-Töpfen bekommen für den Ausstieg aus dem Kohlestrom.
Tatsächlich hat Ursula von der Leyen sich in ihrer Kommission zusammen mit ihrem Vize Frans Timmermans aus den Niederlanden auch schon ein passendes Finanzierungsinstrument für solche Wünsche ausgedacht, den Just Transition Fund. 100 Milliarden Euro schwer soll er werden. Das Problem ist nur, bisher weiß niemand, woher so viel Geld wirklich kommen soll. Von den 1000 Milliarden für den Green Deal insgesamt ganz zu schweigen.
Witold Waczekowski hat allerdings schon eine Idee, wie sich das Klimaneutralitätsziel im Jahr 2050 für die Europäische Union auch ohne Polen erreichen lässt.
Wir sind der Meinung, dass man die Klimaneutralität insgesamt erreichen muss, nicht aber in jedem einzelnen Land. Einige werden das Ziel schneller erreichen, andere langsamer. Und das wird dann für einen Ausgleich in der Europäischen Union sorgen.
And this will create some kind of a balance in the opinion.
Was sie von diesem Vorschlag hält, sagt Ursula von der Leyen bislang nicht. Ebenso wenig wie sie Polen, Ungarn oder Tschechien öffentlich direkt bezichtigt, es mit der Rechtsstaatlichkeit nicht so genau zu nehmen und damit europäische Grundregeln zu verletzen, etwa die Freiheit der Justiz zu beschneiden, der Presse oder der Wissenschaft. Lieber formuliert sie ihre Unzufriedenheit darüber indirekt. Europäer hätten über Jahrhunderte für ihre Freiheit und ihre Unabhängigkeit gekämpft. Der Rechtsstaat sei der Garant dafür, dass es so bleibe. Und deshalb werde sie da keinerlei Kompromisse akzeptieren.
This is why there can't be no compromise when it comes to respecting the rule of law.
In Osteuropa nimmt man diese Haltung von Ursula von der Leyen gelassen zur Kenntnis. Auch mit Blick darauf, dass die Kommission versuchen möchte, die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze mit der Auszahlung europäischer Fördermittel zu verknüpfen. Nach dem Motto, wer sich an diese gemeinsamen Regeln und Grundwerte nicht hält, der muss auf Brüsseler Millionen und Milliarden verzichten. Das wäre für die osteuropäischen Länder zwar schmerzhaft, weil sie einen relativ großen Anteil der EU-Gelder bekommen, aber dass es wirklich so kommen könnte, das befürchten sie nicht.
Wir müssen offenbar alle in der EU daran erinnern, dass Rechtsstaatlichkeit in den europäischen Verträgen überhaupt nicht definiert ist. Europa hat hier überhaupt keine Befugnis, das zu regeln. Rechtsstaatlichkeit ist allein Sache nationaler Souveränität. Und da sind die Traditionen in den einzelnen Ländern nun einmal sehr unterschiedlich.
So sieht es Witold Waczekowski von der polnischen PiS.
Ursula von der Leyen versucht zu vermitteln, sozusagen jedem ein genau passendes Stückchen vom europäischen Kuchen anzubieten. Dabei sind es ja nicht nur die 27 Mitgliedsländer, der Europäische Rat also, die da etwas ganz Besonderes für sich haben wollen. Es ist auch das Europäische Parlament mit den Abgeordneten aus genau diesen 27 Nationen und zusätzlich mit höchst unterschiedlichen politischen Prioritäten. Von den konservativen Europaskeptikern über die große christdemokratische EVP-Fraktion und den Sozialdemokraten bis hin zu den ebenfalls relativ starken Grünen und den Linken.
Jedem versucht von der Leyen ein Angebot zu machen. Der Green Deal für die Grünen, Sozialdemokraten verspricht sie einen europaweiten Mindestlohn, ihrer eigenen EVP eine europäische Industriepolitik, mehr für die gemeinsame europäische Verteidigungspolitik und die Lösung der Migrationskrise und den Liberalen das Durchgreifen bei der Rechtsstaatlichkeit.
Es ist ein politischer Spagat, den Ursula von der Leyen hier leisten muss, mit einem Parlament, in dem die politischen Mehrheiten unberechenbarer geworden sind und 27 Mitgliedstaaten, die zunehmend mehr ihre eigenen über die Interessen der EU stellen, weil es einen wachsenden politischen Druck von rechten und populistischen Parteien gibt. Aber von der Leyen schreckt das nicht ab. Es hat sie von Anfang an nicht abgeschreckt. Im Gegenteil.
Es geht darum, natürlich mit dem Parlament klarzukommen. Da waren viele neue Gruppen, viele neue Abgeordnete, die alle mich nicht natürlich kannten. Aber es sind da eben auch 27 Staats- und Regierungschefs, mit denen man sprechen muss. Und das ist so typisch europäische Ebene, dieses breit sich abstimmen, mit vielen reden, auf viele hören, versuchen, den gemeinsamen Weg rauszufühlen. Das ist Europa. Ich liebe das.
So will sie weitermachen, die Kommissionspräsidentin aus Deutschland. Wie schwer das im Zweifel ist, zeigt sich derzeit gut an den Verhandlungen zum Finanzrahmen für den EU-Haushalt der kommenden 7 Jahre. Da wollen alle etwas anderes. Die einen mehr Geld für Europa, die anderen weniger. Die Kommissionspräsidentin muss letztlich all das zusammenbinden.
Und als wäre sie mit Parlament, den Regierungschefs, den Ressortministern aus den Mitgliedsländern und den ungezählten Lobbygruppen aus Unternehmen, Verbänden oder NGOs nicht schon ausgelastet genug, möchte sie nun auch noch das mit auf den Weg bringen, was Konferenz zur Zukunft Europas genannt wird. Eine Art Konvent, bei dem Bürgerinnen und Bürger der EU ihre Vorstellungen einbringen können und sollen zur Frage, wie es mit Europa weitergeht. Also letztlich dazu, ob es in Zukunft mehr oder weniger Europa geben soll.
Die Initiative kam aus dem Europäischen Parlament. Ursula von der Leyen hat sie aufgegriffen, um Europa für die Bevölkerung greifbarer, demokratischer zu machen. Politikwissenschaftler Emanuelidis sieht das kritisch.
Wenn die Konferenz tatsächlich ein Feigenblatt ist und man nur so tut, als ob, ist nicht nur die Gefahr, dass am Ende da nichts rauskommt, sondern die Gefahr ist, dass der Schuss nach hinten losgeht. Dass nämlich gewisse Erwartungen generiert wurden, denen man dann im Kontext dieser Konferenz nicht gerecht wird und am Ende vor allem auch bei proeuropäischen Kräften negative Reaktionen hervorruft.
Das müsse man verhindern, meint der Brüsseler Politikwissenschaftler Yannis Emanuelidis. Trotz der großen Ankündigungen und den bisher noch weitgehend fehlenden Konkretisierungen bescheinigt er Ursula von der Leyen für die ersten 100 Tage eine Lernkurve, die nach oben zeigt. Sie habe sich trotz des holprigen Starts in Brüssel und in der EU in kurzer Zeit viel Anerkennung verschafft. Und das in einem höchst schwierigen Amt, in dem man zwischen allen Stühlen sitzt.
Ursula von der Leyen hat sich und Europa in ihren ersten 100 Tagen die ganz großen Ziele gesetzt. Man nimmt ihr in Brüssel ab, dass sie dazu steht. Aber ob sie diese Ziele in der schwierigen europäischen Gemengelage wirklich erreichen wird, daran gibt es große Zweifel. Und seit ihrem Amtsantritt sind die nicht wirklich kleiner geworden.
Große Versprechen. Über die ersten 100 Tage von Ursula von der Leyen in Brüssel als EU-Kommissionspräsidentin war das eine erste Bilanz von unseren Korrespondenten in Brüssel, Astrid Korall und Holger Beckmann. Die Reportage finden Sie auch immer bei uns im Internet auf hrinforadio.de. Mein Name ist Liane Stahl.